Identitätspolitik bleibt ein brisantes Thema, das viel diskutiert wird, von angeblicher Zensur und Diskriminierungswettlauf bis Cancel Culture. Die Vorwürfe sind laut. Bei dem Fachtag zur Identitätspolitik in Freiburg am 28. Oktober 2022, organisiert vom IZ3W, sollten viele Fragen rund um Identitätspolitik geklärt werden. Auftakt der Veranstaltung war ein Vortrag von Carsten Schubert mit dem Titel Identitätspolitik und Demokratie. Er haltet nun ein paar Einblicke in den Vortrag. Zu Beginn zeigt Carsten zentrale Konfliktlinien auf und ordnet den Begriff Identitätspolitik ein.
Identitätspolitik ist mittlerweile zu einem zentralen Kampfbegriff in den aktuellen Kulturkämpfen geworden. Und zwar, die in allen westlichen liberalen Demokratien ausgetragen werden. Und bei diesen Kulturkämpfen geht es grundsätzlich um die Forderung nach einer Demokratisierung der Demokratie. Also der Ausweitung des demokratischen Versprechens von Gleichheit und Freiheit auch auf Gruppen, die heute diskriminiert und ausgeschlossen sind. Und auf der anderen Seite in den Kulturkämpfen dann die Abwehr gegen diese Demokratisierung. Also Demokratisierung gegen Abwehr. Und so stehen Kämpfe für mehr soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und Inklusion einer immer aggressiver auftretenderen Kritik dieser Ansprüche mit dem Ziel, die eigene Vormachtstellung, genauer die eigenen Privilegien zu erhalten, gegenüber. Identitätspolitik beschreibt jetzt eine Seite dieser Kämpfe. Sie kann im Sinne der Geschichte, des Konzepts und der aktuellen Debatten als eine politische Praxis marginalisierter Gruppen verstanden werden, die sich in Bezug auf eine kollektive Identität gegen ihre Benachteiligung durch Strukturen, Kulturen und Normen der Mehrheitsgesellschaft wehren und dabei auf geteilten Praktiken, Erfahrungen und Interessen aufbauen, indem sie diese zu etwas Gemeinsamem verknüpfen und damit einen Standpunkt entwickeln, von dem aus sie Exklusion und Diskriminierung kritisieren. Und thematisch geht es bei heutiger Identitätspolitik insbesondere um Sexismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Klassismus und Ableismus.
Dabei kommen eine Menge Fragen auf. Führt Identitätspolitik durch Moralisierung zu neuer Herrschaft, neuer Unfreiheit? Ist Identitätsbezug vielleicht sogar anti-emanzipatorisch, wenn Menschen auf starre Identitäten festgeschrieben und damit andere ausgeschlossen werden? Kann Identitätspolitik als Gefahr für Demokratie und Vernunft gelten, weil sie Besonderes, also Partikulares, wovon nachher noch häufiger die Rede sein wird, überhöht und Allgemeines vernachlässigt? Ist es wichtiger, wer etwas sagt, als was? Carsten thematisiert all das und zeigt auf, wo es Missverständnisse gibt und widerlegt gegnerische Argumente mit seinen Thesen. Zunächst thematisiert er den negativen Freiheitsbegriff von Identitätspolitik-GegnerInnen.
Meine These ist, dass dieser Behauptung ein negativer Freiheitsbegriff zugrunde liegt. Durch diesen Freiheitsbegriff wird die Situation verzerrt und einseitig interpretiert. Negative Freiheit ist der zentrale Freiheitsbegriff des politischen Liberalismus und strukturiert damit als Ideologie das westliche Denken fundamental. Freiheit wird hier als Nicht-Einmischung verstanden. Mit anderen Worten, Freiheit bedeutet, in Ruhe gelassen zu werden. Das Objekt wird als unabhängig von der Gesellschaft gedacht, als eine in sich selbst ruhende Einheit. Und liberale Politik, die zielt vor allem darauf ab, es dann mit individuellen Abwehrrechten gegen politische Einmischung zu verteidigen. Es wird also immer was Bestehendes verteidigt. Entsprechend wird politischer Korrektheit eine freiheitseinschränkende Einmischung vorgeworfen. Also zum Beispiel die Einmischung in die freie Wortwahl beim Schreiben aufgrund der Forderung nach einer geschlechtergerechten Sprache oder die Kritik an sexistischen oder rassistischen Kunstwerken und Aufführungen. Dieses Argument verfängt im gesellschaftlichen Mainstream unheimlich gut, da es allgemeine Bedenken über den Grad der Freiheit in unserer Gesellschaft aufwirft. Es gelingt also mit diesem Argument, emanzipatorische Politik und das Einklagen von Minderheitenrechten als eine Verletzung von individuellen Rechten und individueller Freiheit aller darzustellen. Und dieser Trick besteht darin, die Semantik der Freiheit zu verwenden, um ein partikulares, also ein besonderes Anliegen, das zu universalisieren, zu verallgemeinern. Also genauer die Verteidigung bestehender Privilegien als die Verteidigung der allgemeinen Freiheit darzustellen. Und dieser Trick, der beruht jetzt auf diesem negativen Verständnis von Freiheit als Nicht-Einmischung. Doch dieses Verständnis ist falsch, denn es gibt keine Subjektivität frei von politischer Einmischung. Die Kritik an politischer Korrektheit blendet Macht und Privilegien aus. Und das bedeutet, dass es falsch ist, zu sagen, dass politische Korrektheit mehr Einmischung bedeutet. Sie bedeutet lediglich eine andere Einmischung durch andere Normen. Zum Beispiel wird Sprache durch gendersensible Formen nicht mehr gegendert, sondern die nicht gendersensiblen Formen sind selbst gegendert, weil sie männliche Formen verallgemeinern.
Dabei handelt es sich laut dem Referierenden sowohl um eine strategische Entscheidung, um emanzipative Politik abzuwehren, als auch um Unwissenheit und Machtignoranz aufgrund der eigenen privilegierten sozialen Position. Diese Privilegien müssen aber für eine emanzipative Politik abgebaut werden.
Als politische Korrektheit kritisierte Politik ist emanzipative Normsetzung. Und das heißt, der Abbau von Privilegien ist der vernünftige Kern dieser Politik. Es ist kein Wunder also, dass Privilegierte sich dagegen wehren und protestieren, denn sie verlieren dadurch. Aber dass sie verlieren, ist der Gewinn der anderen, heute nicht Privilegierten, und ein ganz normaler und berechtigter Teil emanzipatorischer Politik. Sexistische Sprache einzuschränken bedeutet, das Privileg zu beschneiden, sexistische, diskriminierende Sprache zu verwenden. Neue Normen einzuführen, die darauf abzielen, dass Trans-SchauspielerInnen Rollen bekommen, bedeutet, das Privileg von Cis-Schauspielerinnen zu beschneiden, für ihre realistische Darstellung von Transpersonen gefeiert zu werden und so weiter und so fort.
Daraus lässt sich ziehen, die Nutzung eines solchen negativen Freiheitsbegriffs ist ein Trick und eine Verzerrung zur Aufrechterhaltung herrschender Machtverhältnisse. Darauf aufbauend geht Carsten auf den häufig genannten Vorwurf ein, Identitätspolitik sei essentialisierend.
Essentialismus lässt sich differenzieren in drei Subprobleme. Das Festschreiben, das Ausschließen und das Spalten. Klar ist zunächst, dass Identitätspolitik irgendeine Definition von jeweiliger Identität voraussetzt, auf die sich berufen werden kann. Und das könnte jetzt dazu führen, dass sich diese Identität weiter verfestigt. Und das ist dann ein Problem, wenn die Identität das Resultat einer eigentlich kritikablen Differenz ist, beispielsweise sexistische Differenzierung, die ja eigentlich überwunden werden soll. Mit der Notwendigkeit einer Definition kommt dann auch das Problem des Ausschlusses. Es stellt sich unweigerlich die Frage, wer dazugehört und wer ausgeschlossen wird. Weil sich Identitätspolitik auf eine besondere Identität beziehe, so die Kritiker, verliere sie das Allgemeine aus dem Blick. Und wenn es nur noch viele unterschiedliche Identitätspolitiken ohne Bezug auf ein Allgemeines, auf ein Universelles gibt, dann spaltet das unsere Gesellschaft. Während die ersten beiden Probleme in der identitätspolitischen Theorie und Praxis unentwegt diskutiert und ausgehandelt werden, hat das Problem der Spaltung mit den gesellschaftlichen Debatten über Identitätspolitik eine ganz große Prominenz bekommen. Identitätspolitik wird hier dann insgesamt als eine Gefahr für die Demokratie dargestellt.
Demgegenüber stellt Carsten Schuber zusammen mit Helge Schwierz das Konzept der konstruktivistischen Identitätspolitik.
Wir probieren hier zu zeigen, dass politische Identitäten nicht essentialistisch aufgefasst werden sollten, sondern aus sozialen und politischen Konstruktionsprozessen hervorgehen. Dass sie also aktiv durch politische Subkulturen und Bewegungen hergestellt, erlernt und praktiziert werden. In diesen Konstruktionsprozessen wird dann politische Artikulations- und Handlungsfähigkeit hergestellt, die Minderheiten befähigt, Herrschafts- und Diskriminierungsverhältnisse zu kritisieren. Und das ist nötig für die Demokratisierung der Demokratie, weil die universell gedachten Prinzipien der Gleichheit und Freiheit, die hier natürlich niemand grundsätzlich in Frage stellt, aber sie können nur in der konkreten Kritik von Diskriminierung realisiert werden. Es geht also darum, dass der Universalismus nur über den Partikularismus erreicht werden kann. Dieses Verständnis ermöglicht auch eine Kritik dann solcher Identitätspolitiken, die nicht an demokratischen Werten der Gleichheit und Freiheit sich orientieren und kritische Selbstreflexion blockieren. Und ich denke, als solche könnte man den aktuellen transexklusiven Feminismus durchaus kategorisieren.
Identitätspolitik, wenn konstruktivistisch, ist demnach also kein Essentialismus, der zu Spaltung führt. Zentral für das emanzipatorische Potenzial dieser konstruktivistischen Identitätspolitik ist unter anderem Selbstkritik. Aber wie steht es um das Universelle und das Partikulare, also Besondere? Der Miteinbezug des Partikularen ist laut dem Referierenden dabei notwendig, wie mithilfe von feministischen Standpunkttheorien aufgezeigt wird.
Es erlauben zwei auf den ersten Blick widersprüchliche Behauptungen zu begründen und miteinander zu versöhnen, nämlich, dass partikulare Standpunkte notwendig sind, um die gegenwärtige diskursive und institutionelle Ordnung zu kritisieren und dass solche Standpunkte auf intersubjektiver Vernunft beruhen und daher eine inhärente Konsensorientierung haben. Das heißt, es geht immer darum, sich zu verstehen.
In Bezugnahme auf diese Standpunkttheorien erläutert Carsten den Unterschied zwischen Perspektive und Standpunkt.
Eine Perspektive ist ein bestimmter Blickwinkel, der mit einer sozialen Position verbunden ist. Während ein Standpunkt Arbeit und Entwicklung erfordert. Ein Standpunkt ist nicht einfach gegeben, sondern das Ergebnis eines systematischen Erfahrungsaustauschs durch intersubjektiv geteilte Diskurse. Eine Schlüsselkomponente ist das, was Catherine MacKinnon schon früh als Consciousness Raising bezeichnet. Der Erfahrungsaustausch zwischen Mitgliedern unterdrückter Gruppen, der die notwendige Voraussetzung für die Entwicklung eines kritischen Bewusstseins und einer gemeinsamen Kultur unter Mitgliedern dieser Gruppe ist.
Das dabei erzeugte Wissen sollte von allen gelernt werden, egal welche Perspektiven sie mitbringen. Das benötigt kritische Reflexion von dominanten Gruppen. Dabei ergibt sich laut dem Referierenden folgendes Problem dominanter Gruppen und epistemischer Ungerechtigkeit nach Miranda Fricker.
Sie können die Situiertheit ihres eigenen Wissens ausblenden, indem sie sich auf ein universalistisches Verständnis von Objektivität als Neutralität zurückziehen. Gerade für privilegierte Akteure ist es deshalb umso wichtiger, kritisch zu reflektieren, indem sie von minoritären Perspektiven lernen und eine Aufmerksamkeit dafür entwickeln, wie sie selbst oft unwissentlich an unterdrückenden epistemischen Praktiken beteiligt sind. Wenn Minderheiten pauschal als nicht glaubwürdig gesehen werden, dann behindert das die Kommunikation von Wissen und auch von Kritik und führt so zu falschen Überzeugungen auf Seiten der Zuhörenden. Die Stabilisierung des Rassismus ist ein typischer Fall von epistemischer Ungerechtigkeit in all ihren verschiedenen Formen. Weiße Ignoranz rührt nach Charles Mills aus rassistischen Wahrnehmungen der Ideologie der weißen Vorherrschaft und rassistischen kollektiven Erinnerungsnarrativen. Und José Medina zeigt, dass Rassismus nicht nur auf einfacher Unwissenheit beruht, sondern von Widerständen gegen das Wissen zum Schutz des Nichtwissens, zum Schutz der Ignoranz verstärkt wird. Er nennt das dann Meta-Ignorance oder sogar Active Meta-Ignorance. Und das verhindert epistemische Reibung, also das sich Auseinandersetzen mit anderen Perspektiven.
Diese Blockademechanismen führen letztlich zur Stabilisierung der Machtverhältnisse. Insgesamt zieht Carsten folgende Schlussfolgerung.
Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass partikularistische Identitätspolitik für die Demokratisierung der Demokratie notwendig ist. Durch die kommunikative Unterbrechung des konventionellen Verständnisses von Universalismus und Objektivität, das so oft für die Abwehr von emanzipativer Politik benutzt wird, dadurch stellen Identitätspolitiken letztlich den Raum der politischen Aushandlung neu her. Die Spannung zwischen der Partikularität der Perspektiven und Universalität bzw. zwischen Macht und Vernunft, der kann nicht aufgelöst werden, sondern das Oszillieren zwischen Partikularismus und Universalismus ist ein notwendiges Merkmal der Demokratisierung durch Identitätspolitik und das heißt der Demokratie insgesamt. Positionaler Fundamentalismus und Essentialismus sind das Resultat von Identitätspolitiken, die dennoch versuchen, diese Spannung dann einseitig zum Partikularismus hinaufzulösen. Aber sie sind eben kein grundsätzliches Problem der gemeinsamen Fortentwicklung des demokratischen Universalismus, der bei der Pluralisierung der identitätspolitischen Standpunkte beginnen muss.